vor 100 Jahren wurde die Weimarer Republik gegründet, aber anscheinend ist auch die Abschiebehaft in Deutschland 100 Jahre alt. Das wirft ja erstmal die Frage auf, wie sah es denn im Kaiserreich, was ja davor da war, mit Abschiebehaft und Abschiebungen aus, und schließt die zweite Frage an, wie ist dann 1919 Abschiebehaft als ein Prinzip ins Leben gerufen worden?
Also die Abschiebung selber ist natürlich eine Sache, die es schon ewig gibt. Seitdem es im Prinzip Grenzen gibt, wird auch abgeschoben. So dass wir auch im Kaiserreich sicherlich auch Abschiebung hatten. Auch teilweise wurde dort sicherlich auch Abschiebehaft vollzogen. Das war nur vollkommen willkürlich, nirgendwo im Gesetz tatsächlich verankert. Und im Ersten Weltkrieg dementsprechend wurden sehr viele Juden angeworben aus dem Ostjuden, um sich hier für die Wirtschaft einzusetzen, dass man dementsprechend dort versucht hat, für die Rüstungsindustrie dementsprechend Leute, Fachkräfte zu bekommen. Nicht nur Fachkräfte, auch normale Arbeiter, die einfach die ganz normale Industrie aufrechterhalten haben. Und gleichzeitig hat aber auch der Antisemitismus zugenommen und man hat dann sich versucht, möglichst schnell nach dem Ersten Weltkrieg der Juden zu erledigen und hat dann überlegt, wie man das dementsprechend auch gesetzlich ordentlich machen kann und hat dann im Jahre 1919 im Mai zum ersten Mal im Bayerischen Landtag dort dafür gesorgt, dass die Haft selber in einem Gesetzestext verankert wird.
Du hast jetzt darauf hingewiesen, dass da antisemitische Diskurse in der Geschichte der Abschiebehaft durchaus eine Rolle spielen. Das hat sich ja damals auf die sogenannten Ostjuden vor allen Dingen als Problem, wie es wahrgenommen wurde, gerichtet. Dass es in dieser Hinsicht eine gewisse Kontinuität gibt, das zeichnet sich da ab, eine Kontinuität von der Weimarer Republik bis zum Nationalsozialismus. Wir wissen, dass die Weimarer Republik als demokratische Form gescheitert ist. Inwiefern mussten dann denn die Nazis, als sie die Macht übernommen haben, die Regelung zur Abschiebehaft überhaupt noch verschärfen, wenn es eben um den Umgang zum Beispiel mit jüdischen Bürgern ging?
Das Problem war einfach in der Nazizeit, dass dort auch die Juden dann deportiert werden sollten in einem ganz großen Stil. Und in dem Stil, wie es dort geplant war in den 1938er Jahren, war es einfach so, dass auch die deutschen Polizisten nicht mitgespielt hätten, wenn es da nicht eine vernünftige gesetzliche Grundlage für gegeben hätte. Und so hat Heinrich Himmler am 28.10.1938 die Ausländerpolizeiverordnung verschärft und da nochmal als Instrument die Abschiebehaft vorgesehen, um die Juden deportieren zu können. Und das bietet jetzt endgültig die Grundlage dafür, dass dann eben mehrere Millionen Juden in Konzentrationslager verbracht werden konnten.
Kann man da auch davon sprechen, dass es, wenn du sagst, 1938 hat sich das verändert, ist das sozusagen eine Veränderung, die eben auch dann einhergeht damit, dass Juden nicht mehr nur ausgegrenzt werden in der deutschen Gesellschaft und dass sie ja diskriminiert werden, sondern dass es tatsächlich auch hingeht in Richtung Vernichtungspraxis?
Genau, das war das Ziel letztendgültig. Man hatte die Situation, dass bis 1937 viele Jüdinnen und Juden, die das Deutsche Reich in Anführungszeichen freiwillig verlassen haben und das dann 1937 die anderen Staaten rund um Deutschland dicht gemacht hat. Zum Beispiel ein Spruch wie "Das Boot ist voll", der auch heute noch verwendet wird, tauchte zum ersten Mal an der Zürcher Tageszeitung auf. Man wollte einfach keine Wirtschaftsflüchtlinge mehr aus Deutschland aufnehmen. Also Sprüche, die wir durchaus auch heute noch kennen dementsprechend. Und es war einfach dann die Situation, dass man dann 1938 umgeschwenkt hat und dort dann die systematische Vernichtung der Jüdinnen und Juden geplant hat. Und wie gesagt, dafür brauchte man einfach diese Gesetzesverschärfung.
Nun ist die nationalsozialistische Herrschaft dann 1945 von den Alliierten beendet worden und damit verbunden war ja auch eine ganze Reihe von rechtlichen Neuregelungen. Also wir haben ja zuerst ein Besatzungsrecht, später wird dann in der BRD ein neues Grundgesetz verfasst. Wir wissen es vom sogenannten homosexuellen Paragraphen, dass es ja in vielen Fällen trotzdem auch Gesetzestexte der Nazis waren, die übernommen worden sind und die zum Teil nur leicht abgewandelt worden sind. Wie sah es denn dann nach 45 aus in Bezug auch auf die Abschiebehaft?
Sie hat es dann tatsächlich einen ganz kurzen Zeitraum nicht gegeben, nämlich von 1945 bis 1951. Aber lang 1951 hat man dann die Ausländerpolizeiverordnung, die Heinrich Himmler durchgesetzt hat, 1:1 übernommen, selbst in den Begrifflichkeiten. Man hat dann einfach in der Gesetzesbegründung reingeschrieben, dass eben wichtige Belange des Reichs und der Volksgemeinschaft seien durch erhebliche Belange der Bundesrepublik Deutschland zu interpretieren. hat also 1:1 übernommen, überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass dementsprechend was für ein Unrecht einfach auch in diesem Gesetz drinsteckt. Das erste Mal, wo man sich dann tatsächlich daran nochmal gewagt hat, das Gesetz zu ändern, war dann im Jahre 1965. Dort wurde aus der Ausländerpolizeiverordnung das Ausländergesetz, wie wir es bis dahin, bis 1993 gekannt haben. Und zwar war das große Problem, dass einige Sachen, die das Deutsche Reich einfach so unter der Hand gemacht haben, nicht durchführbar in der Bundesrepublik bei der Abschiebung. Und man musste sich dementsprechend dort eines neuen, ja, Gesetzes bedienen, um wirklich die Abschiebung durchführen zu können. Erschreckend ist tatsächlich, dass, wie gesagt, dann bis 1965 Menschen immer noch aus dem Deutschen Reich ausgewiesen worden sind, solche Begriffe man nicht übernommen hat und man überhaupt nicht dieses Unrecht in diesem Gesetz gesehen hat.
Du hast jetzt gesagt 1965, das ist da sozusagen nochmal ein entscheidendes Datum. Was hat sich denn da geändert dann, was die Abschiebehaft betrifft?
Also direkt an der Abschiebehaft hat sich da auch relativ wenig geändert. Allerdings ist es so, dass, wenn man sich das anguckt, es einfach einige Verschärfungen im allgemeinen Ausländerrecht gegeben hat. In der Begründung steht zum Beispiel, die Paragraphen mussten verschärft werden, da die nationalistische Willkür, die die Freiräume der Gesetze voll auszunutzen wussten, einen demokratischen Rechtsstaat nicht gut zu Gesichte standen. Das war die offizielle Begründung, die man da lesen konnte. In der Abschiebehaft selber hat sich nichts geändert. Da gab es also keine weiteren größeren Verschärfungen.
Wenn wir in unserer Betrachtung in großen historischen Sprüngen vorgehen, wie wir das jetzt auch schon gemacht haben, dann fallen mir als erstes dann oder als nächstes eben die Jahreszahlen 1989, 1990, 1991 ein. Das ist natürlich einerseits verbunden mit dem Zusammenbruch des Ostblocks und mit der deutschen Wiedervereinigung. Andererseits ist es verbunden, wie wir wissen, mit nationalistischer Stimmungsmache und mit einer ganzen Reihe von rassistischen Pogromen, Stichwort Rostock-Lichtenhagen. Und in diesem Zusammenhang ist es ja dann bezeichnenderweise eben auch darum gegangen, das deutsche Asylrecht zu verschärfen, was vielleicht nur so eine Reaktion gewesen ist auf die Ausschreitungen, die es gegeben hat von rechter Seite, von rassistischer Seite. Verschärfung des Asylrechts, in welcher Weise hat es dann eben um 90 rum, in den Anfang der 90er Jahre, inwiefern hat diese Verschärfung dann auch das Prinzip der Abschiebehaft tangiert?
Da gibt es mehrere Zahlen. Genau in diesem Zeitraum hat sich einiges geändert. Also wenn ich mir zum Beispiel angucke, dass 1990 die maximale Haftdauer auf 18 Monate erhöht worden ist. Seitdem kann also ein Mensch nur, um ihn abzuschieben, 18 Monate eingesperrt werden. Man muss sich mal überlegen, was man tatsächlich im Strafrecht machen muss, um 18 Monate dort abzusitzen. Dann sind 1992 tatsächlich zwingende Haftgründe eingeführt worden. Also es liegt nicht mehr im Ermessen des Richters, sondern wenn dementsprechend der Haftantrag ordentlich gestellt worden ist, muss der Richter inhaftieren, ob er dieses möchte oder nicht. Das spielt ja auch nochmal eine große Rolle. Aber es war bis 1993 so, dass Abschiebehaft im Bundesgebiet eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Sie wurde also relativ selten angewandt. Dann gab es aber 1993 die Änderung im Grundgesetz und Ende 1993, Anfang 1994 sind auf einmal die Abschiebehaftanstalten, ja man kann praktisch sagen, wie Pilze aus dem Boden geschossen. Überall wurden Abschiebegefängnisse aufgebaut. Ganz allein Nordrhein-Westfalen hatte 1994 12 Abschiebegefängnisse, davon ganz allein die JVA Büren mit über 600 Plätzen die größte Abschiebehaftanstalt, die sie auch ganze Zeit lang in Europa sogar die größte Abschiebehaftanstalt war.
Wenn wir davon sprechen, dass es Anfang der 90er eine ganze Reihe von Verschärfungen des Asylrechts gegeben haben, fällt mir erstmal auf, okay, das ist nicht das erste Mal, dass das Asylrecht in Deutschland verschärft worden ist. Du hattest eben angesprochen, dass es auch ja sozusagen im Zuge der 60er Jahre da Verschärfungen gegeben hat. Jetzt liest man das heute immer noch, dass es immer wieder Verschärfungen gibt oder dass Verschärfungen des Asylrechts diskutiert werden, wo ich mir so ein bisschen die Frage stelle, was ist denn eigentlich vom Asylrecht überhaupt noch übrig, dass man es immer wieder dann nochmal verschärfen kann. Wenn wir die heutige politische Situation auch nochmal auf die Abschiebehaft übertragen, was ist denn da die gegenwärtige Praxis der Abschiebehaft? Und das tangiert ja auch vor allen Dingen die Tätigkeit des Vereins, in dem du mit aktiv bist, Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren. Was habt ihr denn an der aktuellen Praxis von Abschiebehaft zu kritisieren?
Was man erstmal überlegen muss, ist, dass es erstmal ein ganz, was in einem richtigen historischen Rückblick noch ein wichtiges Datum ist, ist, dass im Jahre 2014 der Europäische Gerichtshof entschieden hat, dass Abschiebehaft und Strafgefangene nicht mehr zusammen untergebracht werden. Das war in vielen Bundesländern in der Zwischenzeit Praxis, weil von 1993, 94 bis 2014 die Abschiebehaftanzahlen wirklich tatsächlich immer weniger wurden und durch dieses Trennungsgebot, was entstanden ist, noch einige Abschiebegefängnisse zugemacht wurden. Und das hat dann dazu geführt, dass wir 2015 einen sehr, sehr niedrigen Stand von Abschiebegefangenen allgemein hatten. Also ganz allein Nordrhein-Westfalen, um da ein Beispiel zu nennen, hatte zu einigen Zeiten sogar nur noch 10 Abschiebegefangene. Ganze Abschiebegefängnisse haben leer gestanden. Dann gab es die Situation, dass immer mehr geflüchtete Menschen in Deutschland Schutz gesucht haben und sofort ging der Schrei natürlich wieder los, wir müssen abschieben, den wir ja auch allgemein immer noch hören dort. Was wiederum dazu geführt hat, dass auch die Abschiebehaft deutlich zugenommen hat. In der Zwischenzeit, also wenn wir die Situation heute betrachten, ist die Abschiebehaft massiv ausgebaut worden und wird auch noch weiter ausgebaut. Während wir 2015 noch mit 20, 30 Haftplätzen im Bundesgebiet ausgekommen wären, haben wir jetzt über 420 und das reicht nicht aus. Und es ist davon ausgehend, dass weiter ausgebaut wird. Seehofers Pläne, die er ja vor kurzem bekannt gegeben hat, führen dazu, dass er sogar wieder Abschiebehaft in Strafhaft vollziehen will. Er beruft sich dort auf einen Notstand, der wonach der europäischen Rückführungsrichtlinie so etwas durchaus möglich ist. Also zwischenzeitlich Abschiebegefangene und Strafgefangene wieder zusammen unterzubringen. Nur diesen Notstand sehe ich nicht. Für mich ist es nicht begründbar, dass wir auf einmal so einen Notstand haben sollen. Und es ist auch, sollen auch weitere Verschärfungen eingeführt werden. Seehofer möchte durchaus auch immer mehr und immer häufiger dementsprechend inhaftieren. Der Gesetzesentwurf selber ist noch nicht bekannt, sodass man sehr schlecht dazu sagen kann, was konkret seine Pläne sind. Nur was er bis jetzt dort, ich sag mal bewusst, geschwafelt hat, wird sich sicherlich nur sehr schwer mit europäischem Recht übereinbringen lassen.
Vielleicht können wir uns nochmal ganz konkret anschauen, was die Praxis der Abschiebehaft für die Menschen bedeutet, die davon betroffen sind. Ihr guckt ja vor allen Dingen eben auf die Abschiebehaftanstalt in Büren, die ihr begleitet. Eben, ich hatte den Namen des Vereins schon gesagt, Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren. Wenn man sich genau das anguckt, was ist denn zum Beispiel in Büren die Praxis? Was bedeutet das für die Leute, die da inhaftiert sind?
Auch da muss man sagen, dass sie gerade in Nordrhein-Westfalen es eine massive Verschärfung im Bereich der Abschiebehaftvollzuges gegeben hat. Wir haben jetzt Ende des Jahres ein neues Abschiebehaftvollzugsgesetz bekommen. Es bedeutet für die Leute, dass sie tatsächlich wie in einem Gefängnis eingesperrt sind. Sie haben ganz, ganz wenige Sonderrechte gegenüber normalen Gefangenen, aber es wird ihnen einfach klar die Freiheit entzogen. In Büren macht sich das dadurch bemerkbar, zum Beispiel, dass es eine normale Eingangsabteilung gibt, eine sogenannte Zwangsuntersuchung, die dort stattfindet, wo die Betroffenen von jeglichen Rechten dort abgeschnitten werden können, die auch selbst normale Strafgefangene haben. Also das heißt, unter Umständen dürfen sie in der Zwangsuntersuchung für eine Woche lang kein Fernsehen, kein Radio, keine Bücher, kein gar nichts haben, keinen Kontakt zu anderen Gefangenen. Lediglich Familien, engste Familienangehörige können sie dementsprechend besuchen. Und dann wird entschieden, ob sie ein liebe Gefangene sind oder böse Gefangene sind. In Anführungszeichen, liebe Gefangene kommen auf eine normale Abteilung, böse Gefangene kommen nochmal auf eine spezielle Abteilung. Nur das große Problem ist, wer sich eine Woche lang überhaupt nicht bestätigen kann und dann auch noch diesen Druck dort hat, dass die Abschiebung auf ihn ansteht, in diese komplett neue Situation reinkommt, kann einfach mal passieren, dass er dann auch nicht ganz so freundlich und ganz so nett ist und dann auch mal ein böses Wort von sich gibt. In dieser bösen Abteilung kann es passieren, dass man da tatsächlich 23 Stunden am Tag in eine Zelle eingeschlossen ist, nur eine Stunde allein isoliert Hofgang hat und auch noch diese ganzen anderen Rechte, was ich eben aufgeführt habe, auch nach Belieben der Beamten eingeschränkt werden können, sodass das für die Gefangenen ja eine einfach unzunehmende Situation ist, vor allen Dingen, weil es ja nicht darum geht, sie zu bestrafen. Sie sind ja nicht verurteilt worden, sie haben keine Straftat begangen. Sie haben lediglich sich der Abschiebung, es besteht der Verdacht, das reicht ja schon aus, sich der Abschiebung entziehen zu wollen. Also wenn ich jetzt mal für eine Äußerung mache, könnte der Verdacht bestehen, dass ich morgen falsch parken würde, würde ich deswegen heute noch nicht bestraft werden. Im Ausländerrecht ist so etwas leider normal.
schließt sich ja die Frage an, wie man diesen Zuständen unter anderem in Büren entgegenwirken kann. Was ist denn konkret die Tätigkeit eures Vereins Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren? Was macht ihr da?
Wir versuchen, mit den Gefangenen zu sprechen. Leider hat es auch da jetzt durch das neue Gesetz, aber auch durch die Willkür des Anstaltsleiters massive Einschränkungen gegeben. Wir dürfen leider nicht immer die Gefangenen sprechen, die wir sprechen wollen. Eine der ersten Fragen von den Gefangenen, wenn sie ganz, ganz neu da sind, ist immer, warum bin ich hier? Sie können sich gar nicht vorstellen, dass man in Deutschland ohne eine Straftat getan hat, einfach inhaftiert wird. Die zweite Frage, die sich natürlich dann immer stellt, ist, wie komme ich hier wieder raus? Das heißt, wir versuchen die Gefangenen dementsprechend dabei zu unterstützen, ihre rechtliche Situation zu klären. Was für mich auch immer wieder sehr erschreckend ist, ich selber führe dann regelmäßig auch mit den Gefangenen die juristischen Verfahren durch, begleite sie und wenn ich dementsprechend diese Begleitung durchführe, habe ich eine Chance seit 2015 in meiner Statistik, dass ich 50,4% der Fälle gewinne. Also das heißt, 50,4% der Leute sitzen dort unrechtmäßig in dem Gefängnis ein. Allerdings in der Regel erst nach der Abschiebung entscheidet ein höheres Gericht, ob die Haft rechtmäßig war oder ob sie nicht rechtmäßig war, weil einfach der Rechtsweg viel zu lang ist. Aber auch machen wir ganz unterschiedliche Sachen, wie zum Beispiel die Gefangenen, wenn sie keine Klamotten mehr haben, ihre Sachen zu besorgen, auch eventuell das zu ergänzen, Kontakt herstellen zu Freunden, Bekannten, Rechtsanwälte. Viele Gefangene haben Angst, dass sie, wenn sie ihre Freunde anrufen oder Verwandte anrufen und denen erzählen, sie sind im Gefängnis, dass dann sofort vermutet wird, sie hätten irgendwas verbrochen. Auch da eben so etwas zu klären, mal Kleinigkeiten zu organisieren. Also es ist vom Fall zu Fall ist das unterschiedlich. Und es gibt immer mal wieder da auch interessante Überraschungen, was die Gefangenen einfach so wünschen. Das hatte ich bis zum Beispiel vor kurzem. Er wollte einfach wissen, wie er es mit seinen Rentenansprüchen klärt, weil er schon auch ewige Zeiten in Deutschland war und hier auch gearbeitet hat. Also selbst so etwas kann auf einen zukommen.
Nun ist der Anlass für unser Gespräch, dass ihr eben vom Verein eine Kampagne gestartet habt, die Kampagne 100 Jahre Abschiebehaft. Wir haben selber im Gespräch ja schon so einen kleinen Durchgang gemacht durch die 100-jährige Geschichte der Abschiebehaft. Was ist nun konkret das Anliegen dieser Kampagne? Was habt ihr im Rahmen dieser Kampagne vor?
Also erstmal sind wir nur ein Mitgründer dieser Kampagne. Und wir haben vor, tatsächlich in diesem Jahr jetzt massiv auf das Thema Abschiebehaft aufmerksam zu machen. Die Idee, die dabei ist, ist tatsächlich zu überlegen, wie man es umsetzen kann, dass wir auf dieses Instrument der Abschiebehaft verzichten können. Dafür ist aus unserer Sicht ganz wichtig, erstmal, dass eine Aufklärung erfolgt, dass wir also alle Menschen darauf aufmerksam machen, dass es Abschiebehaft gibt, denn es gibt immer noch einen Teil der Bevölkerung, die das noch gar nicht wissen. Und zweitens auch klar aufmerksam machen, was für ein Unrecht das ist und dass wir in diesem eigentlichen demokratischen System, wo wir leben wollen, in diesem rechtsstaatlichen System, so etwas wie Abschiebehaft nicht nötig ist. Und dazu versuchen wir eben unterschiedliche Aktionsformen durchzuführen. Zum einen ist es so, dass wir im Mai nochmal vor jedem Abschiebegefängnis unterschiedlichste Veranstaltungen machen, um dort nochmal konkret auch vor den Abschiebehaftanstalten aufmerksam machen, wo sie sind. Es gibt im August eine bundesweite Demonstration gegen Abschiebehaft am 31.8. in Büren und Paderborn, wo wir auch versuchen, nochmal groß auf das Thema aufmerksam zu machen. Aber während des ganzen Jahres soll es geschmückt sein mit unterschiedlichsten kleineren und größeren Aktionen. Das heißt Vorträge, Versammlungen, Spontanaktionen, Demonstrationen, alles, was man sich vorstellen kann, um eben auf das Thema aufmerksam zu machen. Das ist einer der ersten Aktionen, war zum Beispiel jetzt direkt Anfang des Jahres, als man aus Münsteranern Kirchen für einen Tag den Josef entfernt, aus den Krippen entfernt hat und einen Abschiebehaftbefehl hinterlassen hat, um darauf aufmerksam zu machen, dass selbst auch die Familie, die heilige Familie in Deutschland keine Chance auf Asyl hätte und abgeschoben würde, wenn sie dementsprechend einen Asylantrag stellen würde.